So, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Interview mit Tanja Rast. Tanja und ich unterhalten uns in der nächsten Stunde mit viel trockenem Humor neben Fantastik und Schreiben unter anderem über Waffenexperimente, über präzise Recherche für Romane, über den Hass auf Werbung und die Faszination für Ruinen und Schmutz. Viel Vergnügen! Herzlich willkommen zum Fantastikkongress 2016.
Dankeschön.
Sei doch so gut und stell dich einfach mal kurz selbst vor, damit die Leute wissen, wen wir jetzt hier haben.
Ja, ich bin Tanja Rast, Autorin von fantastischen Romanen. Zurzeit wildere ich im Genre Heroic Romantic Fantasy. Ich nenne es auch liebevoll Schmachten und Schlachten oder Konen für Frauen. Das heißt, ich finde da genau die Waage zwischen Blutrot und Rosarot. Und ich habe angefangen mit Agentenromanen, mit Vampirgeschichten, habe mich über Kurzgeschichten und Kurzromane dann eben nach oben gearbeitet, bis ich mit den großen Romanen, mit meinen sehr großen Helden, keiner unter 1,96 Meter angelangt bin.
Uiuiuiui. Da macht sich ja selbst der Conan ins Hemd.
Ja, will ich hoffen. Der ist ja auch so 1,75 oder sowas.
Ja, der Schwarzenegger Conan, ja. Aber ich glaube, der aus dem Buch, der ist schon, also
der sollte auch.
Keiner, dem man im Dunkeln begegnen möchte.
Richtig, das ist ja, die Vorreiter sind die Kane-Romane und eben auch Conan. Und ich habe Kane damals gelesen und habe mich die ganze Zeit geärgert, so irgendwie, mir fehlt was. Mhm. Weil das eben die rein männliche Schiene ist, das heißt, der große Haut draufhält, der in aussichtslose Lagen kommt und sich da irgendwie wieder rauskloppen muss. Und diese ganze Innensicht fehlte mir da komplett. Mhm. Und irgendwann bin ich drauf gekommen, okay, dann schreib es halt selbst. Und so bin ich in die Heroen gekommen.
Conan hattest du auch gelesen?
Conan hatte ich streckenweise gelesen, aber das, was ich hauptsächlich gelesen hatte, war eben Kane der Verdammte.
Ja, das kenne ich jetzt überhaupt gar nicht, muss ich gestehen.
Kane ist insofern irre, es nimmt die Kain und Abel-Sage auf. Mhm. Und das ist wirklich der rothaarige, blauhaarige Brudermörder, der durch dieses Verbrechen zur Unsterblichkeit verdammt wurde.
Ah, okay.
Und sie nicht sehr glücklich verbringt. Eine Szene ist, er sitzt in einer total zertrümmerten Kneipe. Und jemand kommt rein und fragt, Mensch, warum sitzt du hier? Es ist echt scheußlich. Ja, ich suche den Ort, der ruhig ist. Es sieht hier nicht aus, als ob es ruhig wäre. Oh, es wurde ruhiger. Nach und nach. Das ist Kane.
Na gut.
Also er hat was.
Also da hast du dich dann so ein bisschen von inspirieren lassen, aber du hast noch was dazugefügt.
Ich habe ihn vor Jahren gelesen und es hat mich wirklich gewurmt, dass eben diese gesamte Innensicht, das Emotionale fehlte. Es wurde wirklich nur von außen gezeigt. Eindeutig also auf die autoriale Perspektive. Und es wurde nie wirklich gezeigt, wie geht es in ihm vor. Was denkt er bei all dem, was das Schicksal mit ihm vorhat, wie er durch die Gegend gewürfelt wird, womit er kämpfen muss. Und ich habe gesagt, da könnte man mehr draus machen. Mhm. Und da ich schon beim Vampirroman doch eine deutliche Neigung zur Blutrünstigkeit hatte, habe ich das dann mit den Heroics etwas ausleben können.
Ja, da kann man ja alles rauslassen, was einem nur irgendwie... Ja,
die Unterwelt muss frisch aufgewischt werden, bevorzugt mit einem Helden.
Da kann ich doch gleich mal fragen, ich meine, wenn du so blutrünstige Sachen schreibst, da kommen bestimmt Leute, die das lesen und dann Angst haben, dass du in Wirklichkeit vielleicht auch so bist. Ist dir das schon mal passiert?
Mehrfach.
Und haben sie recht, oder?
Und eigentlich bin ich eine ganz Liebe. Eigentlich. Ich meine, okay, irgendwo auf meinem großen PC habe ich das Bild von so einem kleinen süßen Mädchen mit der großen blutigen Streitaxt in deinem Rücken. Ich bin nicht niedlich. Ne, ich habe selber Waffen, Schaukampfwaffen, mit denen ich auch einiges ausprobiere. Weil ich mir denke, nichts ist peinlicher als diese Beschreibung. Nach den ersten 2 Stunden Zweikampf wurde sein Gegner langsam müde.
Ja, danke.
Ja.
2 Stunden.
Ja, und Schwerter machen auch nicht Schmingen, wenn man sie zieht. Und da haben wir sehr viel experimentiert. Wir machen in der kleinen Autorengruppe auch hin und wieder Waffenwochenenden. Mhm. Gerne einmal im Jahr. Dann wird wirklich alles mitgebracht. Und dann dreschen wir auf Kohlköpfe ein. Ich habe Bogenschießen rudimentär dabei ein bisschen gelernt und habe gemerkt, was ich in meinem Roman schon alles falsch gemacht habe, was ich vielleicht nochmal umschreiben sollte und dann auch umgeschrieben habe. Man kennt eben vieles wirklich nur aus den Hollywood-Filmen. Pferde, die mit Gardinen rumrennen, blitzblanke Rüstung.
Ja, ja, genau.
Schwerter, die Schmingen machen und Zweikämpfe, die 2 Stunden dauern. Und so ist es auch beim Bogenspannen. Aus Filmen kennt man das häufig, da wird einmal aufs obere Ende gedrückt, Sehne eingenockt, fertig, wir können schießen. Dass man Bogenholz so gar nicht gespannt kriegt, weiß man gar nicht. Dass man wirklich die Unterschenkel als Hebel benutzen muss, um die Sehne einzuhaken, das ist so ein bisschen das Interessante, was ich auch mit reinbringen möchte, dass es realistischer ist.
Ich finde das super spannend, weil ich habe auch mal, ja, sagen wir mal, Bogenschießen ausprobiert. Das hat dann aus finanziellen und zeitlichen Gründen damals ist gescheitert, aber es hat auch unglaublich Spaß gemacht und da sieht man halt auch, was dahinter steckt. Also da gibt es ja diese verschiedenen Typen und wenn du dann den mittelalterlichen Langbogen nimmst, bist du am Anfang froh, dass du überhaupt die Scheibe triffst und dann gibt es diese Zwischendinge und dann diese ganz modernen mit Visier und mit Rollen und da habe selbst ich als absoluter Neuling die Mitte getroffen mit diesen neuen, weil das ist überhaupt gar keine Kunst mehr.
Ja, wir arbeiten hauptsächlich mit Kompositbögen, also diesen mittelalterlichen und von den Reitervölkern die Bögen, die dementsprechend natürlich auch kürzer sind als ein Langbogen, weil man ja irgendwie über den Pferdehals rüberkommen
Ja,
muss,
klar.
ohne ständig mit dem Bogen anzuhaken. Und die Dinge haben Wumm. Sehr, sehr reizend.
Ja, das habe ich dann auch festgestellt. Vor allem kann man mit denen auch, wenn man es kann, richtig zielgenau schießen. Also ich hatte,
Und sehr schnell.
ja, genau, ich hatte das Glück, dass da bei meinem Verein der, ich glaube, Vize oder war er sogar, also irgendwas mit Europameister da war. Das war so ein total netter Kerl, so um die 60, weiß ich gar nicht mehr. Also super sympathisch. Und da hat er sich dann so hingestellt. Und hat dann mal so einen Finger in die Luft gehalten, hat seinen Langbogen geschnappt und hat dann quer über den ganzen Platz die allerhinterste Scheibe getroffen mit dem ersten Versuch. Da war ich erst mal platt.
Ja, das ist super. Wir haben Glück, wir haben eine Reiterin mit dabei, die dann noch das Pferd wirklich mit anschleppt und vom Pferd im Galopp dann auf die Zielscheiben schießt. Und das ist wirklich sehenswert. Und wenn man das dann in den Roman mit rübernimmt, das ist unglaublich viel
Ja, das kurbelt ja dann die Fantasie an ohne Ende. In
wert.
welcher Gegend trefft ihr euch denn da immer?
Das ist natürlich Schleswig-Holstein, unser plattes
Ah,
Land.
okay.
In der Nähe der Turmhügelburg, weil sowas Schönes haben wir ja auch noch.
Mhm.
Schleswig-Holstein ist ja ein Land mit schönem Steinmangel, das heißt, was von unseren Burgen noch über ist, wir haben keine malerischen Ruinen, wir haben eine Motte und das war's. Und daraus kann man dann so sagen, okay, hier könnte man eine Burg gestanden haben. Und die Turmhügelburg in Nötchenburg ist nachgebaut, wirklich mit dem schönen Burgberg und dem hölzernen Turm drauf. Und da gibt es dann auch mal die Wikingerwochenenden, wo wir dann auch richtig stöbern gehen können. Rüstung, Helme, noch mehr Waffen. Und die Standbetreiber sind auch alle so nett, wenn die wirklich merken, da hat jemand Interesse, dann darf man alles ausprobieren. Wir
Das
haben
ist
also
toll.
Rüstungsschuhe ausprobiert und verschiedene Rüstungen vom Gambeson über das Lederhemd. Also es ist irre.
Oh, da kriege ich gleich leuchtende Augen. Das ist
Ja, nee, es ist wirklich toll und ich halte das aber auch für extrem wichtig. Ich bin ja auch so ein kleiner Recherchefan. Und Waffen sind da eine Teil. Ich habe mit Geheimtinten experimentiert. Nicht nachahmenswert, weil verbrannte Milch unglaublich stinkt.
Ja, das habe ich auch mal gemacht.
Ich bin mit Handschellen eine Leiter hochgeklettert und
Wow.
ja, es ist nicht lustig. Also da tat mir mein Held dann doch sehr leid.
Und bist du auch mal einen Tag im Kettenhemd rumgelaufen?
Das habe ich mir noch nicht angetan. Ich hatte schon mal eins an und es ist, wenn man es anhat und dieses Gewicht sich auf Schultern und alles verteilt, ist es leichter zu ertragen, als wenn man dieses Ding vorm Bauch versucht, von einem Stand zum anderen zu
Ja,
schleppen.
genau.
Dann ist es
Aber
also deutlich schwerer.
nur wenn
Aber
man es dann den ganzen Tag anhat, merkt man es dann auch am nächsten Tag, wenn man es nicht gewöhnt ist.
ja, und sonst mache ich noch Pferdeversuche, hätte ich bald gesagt. Bei uns kam die Frage im Autorenforum auf, kann man ein Pferd mit verbundenen Augen durch ein ihm unbekanntes Gelände führen?
Oh, interessant.
Ja, und sowas muss ich gleich ausprobieren. Ich bin also mit dem Schal auf die Koppel gerannt, habe mir meine Stute geschnappt, die dann auch sagte, okay, verbind mir die Augen, wenn das unbedingt sein muss. Ich weiß nicht, wie man damit 5 Kilometer am Tag schaffen möchte, weil sie blieb nach 3 Schritten stehen und sagte, ich überlege, ob ich jetzt total verweigere oder nicht. Ich könnte
Sehe
einfach gehen,
nichts,
vielleicht kann ich
genau.
ja kürzen. Also es ist nicht ganz so leicht. Und auch das mit reinbringt, wir kennen es wieder von den Western, Pferde galoppieren stundenlang mit wachsender Begeisterung. Nein, nach einer halben Stunde Schluss. Dann können die nicht mehr.
Naja, das sind ja dann eben ganz spezielle Pferde in den Romanen oder in den Filmen.
Ja, im Roman selber überzeichne auch ich Pferde leicht, aber eben nur leicht. Es sind keine 4 Stunden Galopp. Das
Ja.
große Kriegspferd schafft dann eine Dreiviertelstunde, da bin ich schon großzügig.
Ist das denn dann schon mal einem Leser aufgefallen, so wie schön das dann recherchiert ist?
Gezielt gesagt hat es noch niemand. Aber ich arbeite selber auch als Beta-Leser für Autorenkollegen und markere damit unter sehr gnadenlos Sachen an. Jemand, der eine Kutschfahrt beschreiben wollte, offensichtlich noch nie eine Kutsche gesehen hat. Und da sollten jetzt plötzlich die Pferde im gestreckten Galopp ausgespannt werden. Ich habe die Szene sehr rot markiert und wir haben lange drüber telefoniert und im Endeffekt ist die Szene geflogen. Also schade, weil sie war sehr spannend und sehr Hollywood, aber absolut nicht plausibel. Aber schön.
Gut, man kann ja im Roman eigentlich alles machen, aber man muss halt vorher wissen, wie realistisch soll es sein. Und wenn man das halt realistisch halten möchte, dann gehen halt manche Sachen leider nicht.
Richtig.
Ja. Seit wann schreibst du denn dann eigentlich überhaupt?
Ich glaube, seitdem ich 14 bin. Das heißt, ich habe früher angefangen, ich habe ein Bilderbuch mit drei Bildern gemalt. Ich muss 4 oder 5 gewesen sein. Es gab eine Landschildkröte, die lebt auf dem Land. Es gab eine Wasserschildkröte, die lebt im Wasser. Und eine Schlammschildkröte, die in beiden lebt. Das war so das erste Werk, aber sonst habe ich mit 14 angefangen und mich wirklich durch alles Mögliche durchgehangelt. Der erste Roman, ich war stolz, ich glaube, er hatte 5000 Wörter. Es war ein Roman, natürlich. Und bin erst sehr viel später, dann so mit 18, 19, habe ich dann den ersten Fantasy-Roman angefangen, der noch nicht zum Heroic-Genre gehört, sondern wirklich klassische High Fantasy ist, Heldenreise mit einem Drachen und einem bösen Gott und einer übergewichtigen Prinzessin, die gerettet werden muss. Das Ding habe ich 20 Jahre später nochmal neu geschrieben, weil diese spätpubertären Texte doch sehr gruselig zu lesen waren. Der Roman steht hinter mir im Regal, groß und gebunden in der Originalfassung. Und wenn ich mal wieder zweifle und sage, alles ist scheiße, was ich schreibe, dann hole ich den raus. Schlag ihn irgendwo auf, lese 2 Zeilen und sage, oh mein Gott, doch, ich bin besser geworden. Ging der weg.
Ah, das
Und
ist
es
auch eine
ist.
Art, sich zu motivieren.
Ja, ist es wirklich. Aber das ist so. Autsch, ja, das habe ich geschrieben und das habe ich damals auch an Verlage geschickt und mich sehr gewundert, dass keiner es haben wollte.
Das geht uns ja allen so, wenn wir den ersten Versuch an die Verlage schicken und uns wundern, dass es keiner haben will.
Ja, da gibt es einen bösen Spruch bei mir in der Familie, dass man das erste Kind hätte wegschmeißen sollen. Weil es das Kind ist, an dem die Eltern alles ausprobieren, ihre ganzen Fehler machen und sagen, okay, beim zweiten machen wir es besser. Sie machen es beim zweiten besser. Und an und für sich sollte man auch den ersten Roman wegschmeißen. Und die ersten 10. Es hängt doch wirklich davon ab, wie viel man schreibt, wie schnell man schreibt und was da so alles an Ausstoß produziert wird.
Ja, letztendlich kommt's, also hängt es davon ab, was am Ende dabei rauskommt. Und wenn dann alle Leser sagen, oh, war langweilig, dann weiß man, okay, es ist noch nicht so weit.
Ja, das Schlimme ist, häufig benutzen wir ja Eltern und Freunde und Geschwister als erste Testleser. Und da eine ehrliche Meinung zu kriegen, ist so schwer.
Wobei das auch ein bisschen von Eltern und Geschwistern abhängt, weil es gibt ja durchaus auch Eltern und Geschwister, die einem knallhart sagen, wo es lang geht.
Wunderbar, wenn man die hat, ja. Bei Mama fürchte ich immer noch, dass sie etwas kritiklos ist, aber sie liest alles von mir, insofern bin ich dankbar.
Hast du denn, als du kleiner warst, selber auch viel gelesen oder kommt deine Vorliebe zur Fantastik und diesen heroischen Sachen von woanders her?
Viel gelesen. Angefangen haben wir mit abendlichen Vorleserunden. Ganz große Klasse. Zu dritt um Mama geknuschelt und sie hat vorgelesen. Jeden Abend das Abendritual. Wir hatten eine ganz, ganz tolle Stadtteilbücherei, wo wir mindestens einmal die Woche eingefallen sind. Und es ist ein Wunder, dass das Auto nie einen Achsbruch erlitten hat, was wir da rausgeschleppt haben an Büchern. Und irgendwann hatte man das Buch dann das vierte Mal in der Hand. Ach, dann lese ich es eben das vierte Mal nochmal. Bin dann mit drolligerweise relativ wenig Fantasy-lastig, was ich gelesen habe. Ich bin dann irgendwann bei Georgette Heyer gelandet. Georgette Heyer schrieb sehr genau recherchierte Romane aus der Regency-Epoche in England. Im Prinzip alles mit einer niedlichen Liebesgeschichte, ein paar Wiedernisse und göttliche Dialoge. Und da, das ist so mein großes Vorbild, was Dialoge angeht, wo ich nacheifere. Was ich sonst sehr, sehr gerne lese, auch wenn der Wälzer groß und breit und lang ist und noch lange nicht alles gelesen ist, Shakespeare. Auch da wieder, er hat nur Dialoge zur Verfügung.
Also im Original oder Übersetzung?
Nicht im klingonischen Original, aber im englischen. Und da lese ich ihn einfach am liebsten. Die deutschen Übersetzungen, einige sind sehr, sehr gut und bei einigen sage ich so, klingt irgendwie bei der teilweise abgeschrieben und dann was Modernes mit rein, geht gar nicht. Und auch bei Shakespeare ist es eben die Dialoge, wie viel man zwischen den Zeilen wirklich transportieren kann. Genau das, was bei Georgette Heyer eben so umwerfend ist. Ein Dialog sehr nüchtern im ersten Moment klingt und dann die Zwischentöne. Ich könnte vor Lachen am Boden liegen. Und das, also Georgette ist, was Dialoge angeht, wirklich mein großes Vorbild. Und von Shakespeare, ach, die Wucht würde man zu gerne erreichen. Und ansonsten, ja, alles, was mir so vor die Füße kommt, viele Romane auch jetzt von Autorenkollegen. Ich lese viel Beta, streiche sehr viel und vergnügt an, hinterlasse reichlich Kommentare, das laute Denken am Rand, wie eine Szene gerade wirkt. Wir hatten es bei einem Krimi, das ich wirklich dauernd an den Rand geschrieben habe, so, der ist der Mörder, ach nein, der ist der, und der, und der. Ja, ich lag immer daneben, aber macht nichts. Für den Autor ist es auch toll, dass er eben wirklich sieht, wie funktioniert es, kann ich auf falsche Fährten locken und
Genau. Deswegen, ich wollte gerade sagen, lieber zu viel Kommentare als zu wenig, weil wenn es zu viele sind, gut, dann lässt man sie halt einfach stehen. Aber wenn zu wenig kommen, dann
ja.
ja, fragt man sich ja, was ist denn jetzt?
Ja, was ist da nicht angekommen? Ist der Funke nicht übergesprungen oder sind wirklich Fehler drin? Aber Beta-Lesen ist eine ganz große Quelle, auch heute noch von bei anderen auch mal reinschnuppern und dann auch nicht nur an ihnen rummäkeln, sondern auch von ihnen lernen. Ne? Einer arbeitet zum Beispiel extrem mit Farben und Licht, der nächste macht mehr mit Geräuschen. Der dritte unglaublich viel mit inneren Dialogen, Monologen und von jedem ein bisschen was mitnehmen, was lernen und wirklich auch gucken, warum funktioniert diese Szene jetzt gerade so gut bei mir? Warum finde ich sie so toll? Was ist die Wurzel? Und damit ist der größte Berg zurzeit an dem, was ich lese.
Da hast du bestimmt einiges zu tun.
Andere lesen dafür auch meine und es ist alles ein Hin und Her und gegenseitiges Geben und Nehmen.
Toll.
Und dann eben auch experimentieren und mal gucken, neue Genres angucken. Ich habe jetzt den zweiten Gay Romance Roman beim Wickel, man ahnt es nicht. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich da mal landen würde, aber zurzeit macht das unglaublich viel Spaß.
Ach, warum nicht? Hat alles seine Existenzberechtigung.
Absolut, ja. Und wenn die Helden nur herrlich genug in Fallen tappen, wunderbar. Steampunk Roman habe ich noch beim Wickel. Der ist vielleicht zu einem Fünftel jetzt geschrieben. So ein bisschen Französische Revolution, Oktoberrevolution mit drin, bisschen Anastasia, bisschen Wintergräfin und Steampunk. Die Kombination ist zurzeit relativ interessant.
Ja.
Und sonst eben weiter Heroik schreiben. Ich habe den 13. beim Wickel. Den habe ich im NaNoWriMo angefangen. Das ist so mein jährliches Endspektakel im Jahr.
Ah, okay. Also du bist ja immer dabei.
Seit 2010 habe ich Arion geschrieben. Und seitdem ist der NaNoWriMo wirklich fest im Kalender und es wird jedes Mal ein Hero fertig.
Nicht schlecht.
Mal gucken, den letzten habe ich nicht ganz fertig gekriegt im Nano, der muss also demnächst mal fertig werden.
Da stellt sich jetzt die Frage, wie gehst du denn eigentlich vor? Also ich meine, du hast da ja wirklich nur einen Monat Zeit und ich frage immer gerne, ob man so eher der Planer oder der intuitive Schreiber ist. Und viel planen kann man da ja eigentlich gar nicht in der kurzen Zeit.
Man darf vorher anfangen zu planen, man darf nur nicht
Ah.
anfangen zu schreiben. Und ich weiß, es gibt Autorenkollegen, die fangen 2, 3 Monate vorher an, wirklich fein zu plotten, Kapitelexposés zu erstellen und sich ihren roten Faden genau aufzumalen. Ich habe immer behauptet, ich bin ein reiner Bauchschreiber. Bin ich offenbar nicht, habe ich inzwischen rausfinden müssen.
Aha. Wie das?
Ich habe einen groben Plan. Das heißt, ich habe meine Ausgangssituation, ich habe mein Heldenpärchen. Die beiden kenne ich auch wirklich gut. Dann habe ich irgendwo den Zielpunkt. Da möchte ich hin. Und früher habe ich das mal verglichen mit so einem großen Tal, das von Nebel erfüllt ist. Ein paar Kirchtürme und andere Türmchen und Bergzinnen ragen raus. Und ich hange mich von einem zum anderen und guck mal, wo ich ankomme. Inzwischen habe ich gemerkt, es ist eher wie eine Kletterwand mit diesen bunten Nupsis dran. Und ich stehe unten und weiß, ich muss nach oben. Im echten Leben würde ich es nie schaffen. Ich würde irgendwo bei 2 Meter maximal wie ein schnaufender Wal hängen bleiben. Dabei hat, habe ich schon mal dazu gesagt, würde auch passend. Das war's. Und dann muss ich mir meinen Kletterweg nach oben suchen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich kann auch mal falsch abbiegen, dann hänge ich da völlig verloren. Muss wieder ein Stück zurück. Und das ist so die grobe Art, wie ich Romane schreibe.
Das ist ein schöner Vergleich mit der Wand.
Kletterwand ist so der neueste und beste Vergleich, denke ich, den ich dazu machen kann.
Ja, da kann man wirklich sagen, du weißt, wo du hin willst, aber du kennst den Weg noch nicht so ganz.
Nicht so genau, ja. Ich
Ja.
weiß, es gibt sichere Routen nach oben und ich muss mich für einen eben entscheiden. Und manchmal gibt es eine Abkürzung und manchmal klettert man auch einen Schlenker und einen Bogen und schaut sich noch was anderes dabei an. Ich vergleiche das auch gerne mit dem Kameramann in Full Body Armor, der die Kamera auf der Schulter hat und verzweifelt den Helden hinterher rennt, die irgendwas anstellen und hofft, dass er den Anschluss nicht verliert. Das kommt auch öfter vor.
Ist auch nicht schlecht.
Wenn man sich eine Szene wundervoll ausdenkt und sagt, so machen wir das, und der Held klettert gleich hin und sagt, das ist völlig nicht meinem Charakter entsprechend. Auf gar keinen Fall. Dann kann man sagen, okay, dann mach du doch was Besseres, wenn du das meinst, besser zu wissen. Manchmal hat er recht. Manchmal habe ich recht. Oder wir finden einen Kompromiss.
Das heißt, die reden dann schon so richtig mit dir.
Mitunter ein bisschen. Also nicht so, dass ich wirklich mich mit ihnen streite oder sowas, aber wenn ich eine Figur ausarbeite, dann hat sie ihre festen Charakterzüge. Und wenn ich out of character arbeite, einmal merke ich's und bleibe dann mitten im Roman stecken. Oder die Beta-Leser merken es allerspätestens und schlagen es mir um die Ohren und sagen, das ist er nicht.
Auch schon
Nicht so,
vorgekommen.
ja. Ja, ich hatte einen Roman, den ich gründlichst gegen die Wand gefahren habe. Der arme Kenner. Ich habe ihn exakt auf Seite 200 abgebrochen, habe ihn hilfreichen Testlesern gegeben, habe gesagt, helft mir, irgendwas stimmt nicht. Ich finde es aber nicht selbst. Wir haben das durchgeackert, wir haben an Charakterinkonsistenzen beim männlichen Helden gearbeitet. Ich habe ihn überarbeitet und bin auf Seite 200 stehen geblieben. Es ging nicht. Irgendwas stimmte nicht. Kam eine andere Autorenkollegin und sagte, gib her, bevor du ihn löscht. Sie hat ihn durchgeackert und gesagt, der Junge ist in Ordnung. Das Mädel stimmt nicht. Die hatte die Charakterinkonsistenzen und dadurch bin ich dann wirklich mittendrin abgewürgt und habe gesagt, es stimmt etwas nicht. Und wenn ich das nur so irgendwo merke, irgendwo auf den letzten 200 Seiten bin ich falsch abgebogen und stecke wahrscheinlich gerade in der Sackgasse mit Schlamm hoch bis zu den Knien und irgendwo wuseln Ratten um mich rum. Ich komme nicht weiter. Und dann hilft wirklich nur ein Blick von außen von jemand anderem, der mir dann wirklich sagt, so, da liegt es, das bügelt gerade, der Roman ist fertig.
Und was ist dann letztendlich draus geworden?
Er liegt beim Verleger, das heißt, er wurde mir auf dem letzten Buchhorn aus der Hand gerupft, zusammen mit vier anderen Romanen und Details besprechen wir später.
Sehr gut, dann hat sich die harte Arbeit ja gelohnt.
Und das Fluchen und Schimpfen und das Nicht-Löschen, ja.
Wenn du dann, also irgendwann wird ja aus den Manuskripten auch ein Buch und die bekommen ein Titelbild und einen Titel und einen Klappentext, machst du das auch? Oder gibt es da andere Leute, die das für dich machen?
Da gibt es andere Genies, die das machen. Ich habe das große Glück bei Amrun, dass ich Christian Günther als Coverkünstler habe. Der hat die beiden ersten Heroen bereits mit Titelbildern jetzt versehen, Arion und Kajan. Und bei Arion wurde mir einfach das fertige Cover dann gezeigt, so guck, da ist es ist wunderschön, es ist kobaltblau, es ist wunderschön. Bei Kajan war es noch toller, weil auf dem Buchon hat Jürgen Elgeseer dann zu mir gesagt, sprich doch mal mit Christian, was du drauf haben willst. Und dann konnte ich wirklich genau beschreiben, was ich mir vorstellen würde, habe noch ein Foto vom Streitkolben rübergeschickt und durfte dann wirklich diesem Cover von den ersten Entstehungsschritten an zusehen, wie aus meinem wirren Geschwafel, denke Klitschko, ein Cover wurde. Und das durfte ich jetzt auch auf dem Blog schon mal rumzeigen und es ist einfach wundervoll. Ich freue mich, wenn ich das Buch dann auf der Leipziger Buchmesse knuddeln darf.
Sehr schön. Gut, du hast ja schon gesagt, dass du auf dem Buchhorn unterwegs warst. Was hast du noch Kontakt zu deinen Lesern? Oder wie hast du noch Kontakt zu deinen Lesern?
Ich habe meinen großen Backbone, den Blog. Das ist das, wo ich am meisten auch mache. Und sonst bin ich auf Facebook und auf Twitter. Und merke jetzt schon, ja, Social Media kann Stress sein. Was sage ich da heute mal? Was sage ich mal Intelligentes? Außer, oh mein Gott, ein Interview steht mit mir an und ich sehe aus wie ein schwangeres Nilpferd, das Drillinge erwartet.
Ach nein.
Doch, habe ich gesagt, habe ich auf Twitter geschrieben. Das sind so die intelligenten Sachen, die ich da schreibe. Twitter ist eben schnell, Man kann nette Sprüche reißen, man kann einfach mal einen Funken geben. Woran schreibe ich gerade? Was machen meine Helden gerade? Warum machen meine Helden nicht das, was ich möchte? Facebook ist noch ein bisschen neuer für mich. Da bin ich, glaube ich, erst seit einem Jahr mit dabei. Anderthalb. Und da sitze ich manchmal noch und denke, okay, du kannst nicht so kleine Infoflitzen machen wie auf Twitter. Es sollte ein bisschen mehr, ein bisschen gehaltvoller sein. Ein bisschen. Mag da aber auch nicht so 20 Kilometer Texte schreiben.
Ja.
Dafür habe ich dann wieder den Blog. Ich versuche das alles so ein bisschen miteinander zu vernetzen und zu verbinden und Informationen nicht doppelt und dreifach rauszugeben. Und
Ja,
sonst.
man kann den Leuten ja auch auf den Keks gehen, wenn man es übertreibt.
Oh ja, 15 Tweets am Tag, danke, geht nicht. Das ist definitiv zu viel.
Das ist halt eh das Problem bei so Sachen wie Facebook. Also bei Twitter war ich nicht, weil mir das zu, also war mir zu knapp irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Und bei Facebook, da kann man ja den ganzen Tag davor hängen und kriegt ständig irgendwas Neues serviert, irgendwelche Videos und Bilder und tralala. Und der hat jenes gemacht und hat sein Mittagessen fotografiert. Also wenn man sich da reinbegibt und laufen lässt, dann kommt man da gar nicht mehr raus.
Ja, und dann fehlt mir die Zeit beim Schreiben.
Ja.
Nee, deswegen, ich bin dann noch sehr diszipliniert. Ich gehe zwei, dreimal am Tag rein, gucke alles durch, wo kann ich meinen Senf zugeben, wo kann ich selber was Sinnvolles schreiben. Aber die Hauptsache ist wirklich mein Blog. Da habe ich am meisten Platz, ich kann die meisten Bilder vernünftig einstellen. Und das wird dieses Jahr zur Leipziger Buchmesse auch mein Novum werden. Mein Laptop kommt nämlich mit. Mein Laptop hat seit neuestem ein Mobilfunk-Sticky. Und dann kann ich wirklich abends im Gästezimmer gemütlich meine Kamera abstöbern und mal gucken, was ich dann noch alles dann von mir geben mag, wenn die Füße und die Beine wehtun und der Rücken schmerzt und ich eigentlich nur noch tot bin und ins Bett möchte.
Und man nur noch Stimmen hört.
Ja, das Gefühl hat, man latscht immer noch durch die Gänge und Leipziger Buchmesse ist ein bisschen anstrengender. Buchon ist natürlich viel gemütlicher.
Das stimmt.
Es ist familiärer, es gibt Sitzgelegenheiten sucht man auf der Leipziger Buchmesse natürlich vergebens. Die Leute sollen nicht gemütlich rumsitzen, die Leute sollen durch die Gänge stiefeln und kaufen. Ja. Aber ich bin alle 4 Tage dieses Mal da. Das heißt, ich werde nicht die Messe von 10 bis 18 Uhr komplett ausreizen, sondern wirklich sagen, dann gehe ich halt nur 4 Stunden am Tag hin.
Klar.
Reicht auch, um Plattfüße zu kriegen.
Man muss sich ja auch nicht quälen.
Nein. Soll immer noch Spaß machen. Und zum Stöbern ist gerade die Halle 2, meine Halle, sowieso wunderschön.
Das heißt also, auch das Schreiben macht dir noch Spaß, sonst würdest du das wahrscheinlich nicht machen.
Ja, ich denke, also, wenn es Quälerei werden würde, würde ich sagen, stopp, nein.
Hast du schon mal so das Gefühl gehabt, so, ach, eigentlich im Moment, naja, müsste ich mal eine Pause machen oder so?
Ich hatte eine zwangsweise Pause letztes Jahr im ersten Halbjahr, weil ich unglaublich viel überarbeiten musste, Lektorate und Beta-Texte. Und dann merkte ich, statt zu schreiben, habe ich mir gedacht, ach Gott, du kannst den Roman auch noch mal schnell überarbeiten. Und eigentlich könntest du die Kurzgeschichte dann noch mal schnell blank polieren. Da habe ich gedacht, okay, irgendwas stimmt nicht. Und habe dann das aktuelle Projekt einfach in den Wind geschossen und habe was anderes angefangen. Da war also wirklich die Krux wieder beim Projekt. Aber das Schreiben an sich, nein, wird nicht langweilig. Es ist immer eine Entdeckungsreise. In dem Moment, wo ich schreibe, denke ich auch nicht an irgendeinen Leser oder an einen Verleger oder sonst etwas. Und es geht um meinen Schreibspaß. Ich denke, den merkt man den Geschichten auch an. Ist der angenehme Nebeneffekt nachher für Verleger und Leser. Aber in dem Moment, wo ich schreibe, selbst wenn ich für eine Ausschreibung arbeite, ist mir wurscht, ob das danach jemand liest. Ich muss dabei lachen können, ich muss Herzklopfen haben. Ich muss Pausen einlegen, wenn es zu spannend wird. Einmal kurz mit dem Hund raus, damit der Puls im Grund wieder runterkommt.
Das
Und
heißt,
dann.
du gehst die Geschichte dann beim Schreiben auch schon so richtig mit.
Ja, definitiv.
Ja, das ist ja das, was einem Planer gar nicht gelingen kann, weil er ja schon weiß, was passiert. Dann ist es beim Schreiben selbst ja gar nicht mehr so spannend.
Glaube ich nicht, hängt von der Art des Planens ab. Sehr liebe Autorenkollegin von mir plant auch. Plant gründlich, kapitelweise und alles. Aber sie plant nur die Hauptstraße durch die Geschichte.
Okay,
Und
gut.
wenn sie dann unterwegs ist, oh, da links ist eine Gasse. Pfui, einmal rein. Mal gucken, was da passiert.
Na, das ist dann
Das
auch
heißt,
wieder spannend, ja.
ja, dadurch bleibt das Spannende, der Schreibspaß wirklich erhalten. Aber ich bin auch überzeugt, dass ein ganz, ganz strikter Planer durchaus dann nachher bei der tatsächlichen Ausführung der Geschichte noch sehr viel Spaß haben kann.
Ja, selbstverständlich. Aber man kann sich halt nicht mehr überraschen lassen, in gewisser Weise.
Das hängt von den Figuren ab. Wenn man sie gründlich genug aufgebaut hat, dann schaffen die das trotzdem
Ja,
noch.
das stimmt allerdings.
Den Stoßseufzer, die haben meine ganze Planung umgeworfen. Den habe ich schon öfter gehört.
Was reizt dich denn eigentlich an der Fantastik? Ich meine, die reale Welt hat ja bestimmt auch das eine oder andere zu bieten, aber warum geht's in diese Fantasiewelt?
Ja, weil wir hier leider keine Drachen mehr haben.
Alle schon getötet worden vom bösen
Alles
Siegfried.
umgebracht. Es gibt keine Megabären mehr. Ich könnte sicherlich, ich habe auch schon mal im Mittelalter angesiedelt was geschrieben, den sogenannten Kielkrimi. Das war für die Burgenweltausschreibung. Hab sehr viel Spaß dabei auch gehabt, durch die Altstadt von Kiel zu rennen mit einer Stoppuhr, die ganzen Straßenführungen nachzuvollziehen, die ja alle dank Bombardement und Krieg sehr verbaut sind und da die persianischen Häuser sind nicht mehr da, das Rathaus ist nicht mehr da und da ist eine Bausünde neben der anderen. Also auch im realistischen Bereich, es ist unwahrscheinlich interessant, gerade wieder was die Recherche angeht. Das stimmt. Das Fantastische hat nochmal eine Herausforderung zusätzlich. Weil wenn ich wirklich in einer anderen Welt bin, ich darf keine Nilpferde haben, keine spartanischen Verhältnisse, niemanden mit einer Stentorstimme, kein Dynamit, kein Schwarzpulver, weil das eben wirklich alles genau wie der Bunsenbrenner irdische Begriffe sind. Und allein das alles rauszufriemeln und dann von der realen Welt was mit rüberzunehmen, zu verfremden und diesen realistischen Ansatz gerade, was Waffen, Pferde angeht, Marschausrüstung und wie weit kann ein Mensch bei Regen und Matsch laufen, das realistisch mit reinzunehmen und rüberzunehmen, das macht den Reiz aus. Naja, und Elfenohren sind niedlich.
Warum?
Ja, weil sie spitz sind, weil sie durchaus Ungewöhnliches sind und weil Kajan ein Halbelf ist. Kajan ist der Roman, der zur Leipziger Buchmesse rauskommt. Ja.
Träumst du nachts von Elfenohren?
Nein. Ich käme auch nicht auf die Idee, mir diesen Schlitz da oben ins Ohr machen zu lassen, damit es ein Elfenohr wird. Autsch, nein.
Ja, das kann ich verstehen, wäre auch für mich
Nein.
nichts. Wenn du mal nicht schreibst oder recherchierst oder die Bücher von anderen Leuten liest, also in deiner Freizeit, was machst du da gerne?
Ich bin viel mit meinem Hund draußen unterwegs. Wir wohnen hier absolut in der tiefsten Pampa. Richtig Pampa. Ich habe einen Nachbarn, der wohnt einen halben Kilometer entfernt.
Wow.
Sonst gibt es ringsum Äcker und Felder und eine sehr schmale Asphaltstraße. Es geht, wenn sich zwei Smarts dort begegnen. Die kommen gut aneinander vorbei. Wenn es größer wird, dann muss einer schon so halb ins Matschige ausweichen. Sonst viele Treffen auch mit Autorenkollegen. Das bleibt immer noch so ein bisschen der Hauptbereich. Ich telefoniere unwahrscheinlich gerne. Ich stricke Socken.
Oh.
Okay, das hat auch wieder mit dem Schreiben zu tun, weil während des Strickens kann ich wunderbar denken und die nächste Szene planen.
Passt.
Und warme Socken sind immer gut.
Stimmt auch, außer im Hochsommer.
Es gibt sie auch mit Baumwolle. Alles machbar. Und sonst, ich liebe Museen. Sei es jetzt unser Wikingermuseum in Haithabu oder Schloss Gottorf selbst, das große vom Landesmuseum. In Kiel habe ich so ziemlich alles durch. Naturkundemuseum, da war ich schon als Kind viel drin, weil die ein echtes Waagerippe an der Decke haben.
Das kenne ich auch aus meiner Kindheit, das Walgerippe an der Decke.
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen klassische Einrichtung für Naturkundemuseen.
Das kann schon sein, ja. Das habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber wenn du das jetzt so erzählst, kann ja eigentlich kein Zufall sein. Also, dass da zwei Museen das Walgerippe an der Decke haben.
Ich glaube, das ist ziemlich weit verbreitet. Wer kein Tyrannosaurus Rex vorne drin stehen hat, der braucht halt einen Waagerippe.
Ja, das stimmt. Tyrannosaurus ist zu teuer, Wale gibt es häufiger.
Aber der T-Rex ist cooler. Und sonst eben viel in Schleswig-Holstein unterwegs, weil ich ja so ein kleiner Lokalpatriot bin. Wir haben die höchste Erhebung Schleswig-Holsteins, ist exakt 168 Meter hoch.
Das ist gar nicht mal so wenig.
Nein, sag ich auch. Es ist ein Bungsberg, kein Bungsmaulwurfshügel. Ja, DVDs, Bücher lesen, auch nicht nur Beta lesen. Hund, Pferde, Katzen, alles da.
Oh, volles Programm. Was für Serien schaust du denn gerne?
Zurzeit ist es hauptsächlich Bones. In der englischen Originalfassung natürlich mal wieder, weil die sind schon in der 11. Staffel. Ich weiß gar nicht, wo wir im deutschen Fernsehen inzwischen rumzwitschern.
Das weiß ich auch
Ja.
nicht.
Fernsehen gucke ich nämlich gar nicht, weil ich die Werbung so verabscheue.
Ja, das kann ich so verstehen, das geht mir genauso.
Denke immer noch an die Erstausstrahlung von Star Wars, die lief auf Sat.1. Und in den Werbepausen, die gefühlt eine wirklich eine Viertelstunde lang gingen, man konnte nicht nur kurze Pinkelpause machen und sich was zu trinken holen, man konnte sich wirklich das komplette Abendessen vorbereiten.
Ja, so ungefähr.
Ja.
Ich habe dann, als ich einen Videorekorder irgendwann hatte, dann habe ich grundsätzlich nichts mehr direkt geguckt, sondern immer aufgenommen und dann weg damit. Es sei denn, es war in den Öffentlich-Rechtlichen. Aber auch die haben ja irgendwann mal Werbung gehabt und das kann ich heute immer noch nicht verstehen, warum die auch Werbung haben. Das ist mir so, naja, aber da bin ich irgendwie nicht so für gemacht, glaube ich.
Nein, die Werbung, also auch wenn ich im Auto unterwegs bin und im Radio kommt Werbung. Man sagt immer, Radiohörer bleiben ihrem Sender absolut treu. Stimmt nicht für mich, weil ich habe da irgendwie sechs Sender abgespeichert und die rechte Hand ist mir Switch, 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 Switch. Ah, da ist einer ohne Werbung gerade. Oh, das Lied mag ich nicht. Nächsten. Reportage. Gna, nächsten. Und so kann man auch die Sender durchgehen.
Das stimmt. Man hört ja schon am Klang der Stimme, ob man da gerade jetzt Werbung hat. Also, wenn man irgendwo im Ausland unterwegs ist und macht das Radio an, weißt du sofort, okay, das ist jetzt Werbung, auch wenn du kein Wort verstehst, aber wie der redet, völlig klar.
Dieses übereuphorische und ich platze gleich vor Freude,
Ja, und
weil
es
ich
ist ja alles so toll, was ich hier zu erzählen habe. Und das musst du unbedingt angucken. Und
die goldenen Frühstücksflocken, ja.
ja, genau.
Nein, ich werde jetzt nicht meine meist verhasste Werbung zitieren. Dann wird wahrscheinlich mein Laptop explodieren, wenn das kommt.
Nee, das lassen wir, das wäre schade drum. Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, durch Magie oder durch irgendwas anderes einen tollen Wissenschaftler entweder Zeit zu reisen oder in irgendeine beliebige Welt einzutauchen, wo würdest du denn da hingehen und wer wärst du?
Einzutauchen. Das habe ich mir immer so ein bisschen wie so eine Zeitkapsel vorgestellt, die die Gegend saust. Ich kann mit niemandem interagieren. Ich kann nichts an der Geschichte ändern. Ja, da gibt es viele Punkte. Es gibt natürlich einmal, ich würde zu gerne Haithabu in seiner Blütezeit sehen. Das ist der Siedlungsausschnitt ist wieder aufgebaut und die Holzstege dazwischen. Und Haithabu war damals eine Metropole, die vergleichbar ist mit heute. Von der Bedeutung mit Hamburg und seinem Containerhafen. Das war also das Leben pur. Dann würde ich zu gerne in Whitechapel 1888 einmal gucken, wer Jack the Ripper ist.
Ja, kann ich verstehen, ist
Ja.
spannend.
Und ich würde zu gerne zusehen, wie die große Pyramide von Gizeh gebaut wird.
Oh je.
Ja.
Ja, das stimmt, das ist ja ein Ding, das ist ja Jahrtausende her und das ist ein Riesending und das steht heute noch. Und wie haben die das gemacht? Ja, das ist spannend.
Das Schöne ist, damals Gizeh und ganz genau ausgerichtet, zeitgleich wurde Stonehenge gebaut. Und alles, boah, wie haben sie den Stein da nur hochgekriegt?
Ja.
Wie haben sie die Millionen Steine da hochgekriegt? Okay.
Wobei Stonehenge ja sicher auch seine Geheimnisse und seine Berechtigung hat. Also man weiß ja immer noch nicht so 100%, was es eigentlich gewesen sein soll, oder man ist sich halt nicht einig.
Stonehenge ist extrem eindrucksvoll, wenn man einmal rumwandern darf. Das habe ich einmal gemacht und es ist wirklich, es ist toll.
Ja, mich reizen auch so diese ganzen uralten Gebäude. Das zieht mich auch irgendwo magisch an, wenn irgendwo eine Ruine ist. Da muss ich mir das irgendwie einfach angucken. Das ist wie so ein kleiner Zwang.
Ja, Ruinen, wie gesagt, gibt es hier nicht. Das war sehr frustrierend.
Ja.
Nett ist, in Dänemark gibt es eine Bischofsburg namens Spöttrup. Die ist aus rotem Backstein gebaut. Bin ich als Kind schon ein paar Mal gewesen. Die hat einen doppelten Burggraben und einen schönen großen Wall, weil jetzt zur Zeit Schießpulver schon gebaut wurde. Und das letzte Mal, wie ich da war, habe ich dann entdeckt, dass sie eine Schwesterburg hat, die aber geschliffen ist. Wir also hin, Schwesterburg angucken, vielleicht sieht man noch irgendwas von den Ruinen. Sie ist auch ganz toll ausgeschildert. Sie liegt auf einer Insel. Es sind wirklich nur noch so ein bisschen Kellergewölbe da. Und sie ist eine Schafsweide. Das heißt, wohin wir gingen, die Schafe guckten zu und sagten, wow. Aber sie haben den Kanonenturm wieder als Rekonstruktion aufgebaut und es ist auch wieder was sehr Interessantes.
Ja, das ist ja auch schon schön, auch wenn es nur so ein bisschen was ist.
Die Gewölbe sind irre. Und natürlich kamen da Schafe raus, so Bitte, unser Stall, was wollt ihr hier? Okay, wir gehen ja schon wieder.
Ich habe auch das Gefühl, dass man immer so ein bisschen, ja, diese alte Zeit, in der die Sachen gebaut wurden und benutzt wurden, dass man das immer noch so ein bisschen spürt, wenn man dort ist. Also ich weiß noch, als ich im Kolosseum in Rom war, bin eh ein ganz riesiger Römer-Fan, und da bin ich da rein und man denkt sich halt so auf den Fotos, ja gut, so ein halt so ein altes zusammengestütztes Ding, aber wenn man dann dort ist, das ist einfach, es haut einen einfach um, auch wenn das Ding nur noch halb steht, aber es ist so. Das ist einfach, ja, kolossal.
Ja, Kolosseum steht definitiv noch auf meiner Liste, genau wie Pompeji. Irgendwann.
Ja, also Rom kann ich dir nur wärmstens empfehlen. Du solltest nur nicht runter zum Fluss gehen, da riecht es ziemlich streng, aber
Soll
ansonsten.
damals noch ein bisschen schlimmer gewesen sein.
Ja, richtig, dann fühlt man sich gleich wie in die damalige Zeit zurückversetzt.
Ja, das ist eben auch das Schöne an Fantasy, wie ich sie schreibe. Schmutz. Denn wenn wir rübergucken, Ivanhoe wieder mit den Gardinenpferdchen, alles sauber und gut.
Genau.
Und damals der Name der Rose, wie das Ding verfilmt wurde. Das ist so grausam in Amerika gefloppt, weil es schmutziges Mittelalter ist. Weil du durch Schlamm waten und es spritzt Blut und die
Das
haben
ist
alle
schlechtes Wetter.
Matschflecken. Ja, und Schnee und Kleckermatsch
Und die
und
Leute sind alle da versifft und haben keine Zähne mehr und können nicht richtig
eben.
sprechen und ja.
Und die waren eben nur Ivanhoe gewohnt. Das ist eben das wirkliche Mittelalter und das auch mit reinzubringen, das finde ich so wichtig.
Ja, das finde ich auch. Also gerade Name der Rose ist, finde ich, einfach grandios. Ich habe dann auch irgendwann das Buch gelesen und ich kann mich gar nicht entscheiden, was ich besser finden soll. Also der Film ist auf jeden Fall, der kann absolut mithalten. Der einzige Unterschied für mich ist halt, dass im Buch noch mehr Nebenstränge erzählt werden, die im Film gar nicht auftauchen. Aber trotzdem, also der Film finde ich auch ganz klasse, eben weil er so schmutzig ist und man hat das Gefühl, wirklich dort zu sein. Das ist ganz toll.
Buch, glaube ich, habe ich inzwischen 7 oder 8 Mal gelesen.
Wow.
Ich musste ihn mir jetzt als Hardcover nachkaufen, weil mein Taschenbuch langsam das Zeitliche segnet.
Wie machst du das denn an diesen Stellen? Man hat ja so die Eigenart, bestimmte Fresken und Figuren ziemlich ausführlich zu beschreiben. Liest du das dann wirklich alles mit?
Ich lese das immer noch alles mit, ja.
Wow, da ziehe ich den Hut davor, weil da musste ich
Traum
echt
mit den
kauen.
bunten Kleidern, ich lese das alles noch mit und den Torbogen und oben sitzt der eine und rechts und links sitzen und die Greise und
Und dann
ja.
stellt er sich noch die Jungfrau Maria vor, wie sie da angeschwebt kommt und was weiß ich alles.
Ja. Nein, immer noch alles mit, genau wie das Labyrinth mit den ganzen Büchern. Und das ist auch so ein schönes Ding, alte Bücher.
Ja, richtig. Noch aus Jahrhunderte alt und es duftet nach Papyrus und nach Leinen und keine Ahnung, was die damals alles benutzt haben.
Pflegemitteln auch noch,
Und dann hat man
damit
da den alten Mönch, der halt blind ist oder sogar ganz blind und darauf achtet und
Sorge.
ich kriege Lust, Name der Rose zu lesen. Ich glaube, das steht hier auch noch irgendwo. Ich glaube, ich weiß, was ich heute Abend mache.
Ja, das ist ein vernünftiger Plan.
So, und jetzt habe ich noch die Fieslingsfrage.
Okay.
Wenn du aus welchen Gründen auch immer, ob psychisch oder körperlich, nicht mehr schreiben könntest, was würdest du machen?
Es gibt ein Diktierprogramm oder fällt das auch flach?
Ja, es geht einfach nicht mehr. Du kannst keine Bücher mehr produzieren.
Richtig fies.
Ja.
Was würde ich dann machen? Mehr Socken stricken, ja. Obwohl, wenn ich Socken stricken könnte, könnte ich auch noch tippen, aber okay, das zählt nicht.
Also es wäre ein harter Schlag.
Es wäre wirklich ein harter Schlag, weil malen kann ich nicht, ich bin schon mit Strichmännchen überfordert. Grafikprogramme gar nicht. Bildhauerei. Wahrscheinlich gibt es Verletzte, wahrscheinlich nicht. Gartenarbeit? Also mir fällt nicht wirklich viel mehr dazu ein. Also Schreiben ist wirklich ein sehr großer, wichtiger Bestandteil.
Ja.
Das Geschichten erzählen. Ich könnte mich als Skalde versuchen, ohne singen.
Ach, okay.
Ja? Dann erzähle ich die Geschichten eben.
Ja, stimmt, genau. Ja, okay, das ist ein guter Trick, die Geschichte einfach zu erzählen, ja. Stimmt.
Das ist sowieso im Entwicklungsprozess, während ich schreibe, mit drin, dass ich Leute wirklich damit nerve, was gerade jetzt demnächst passieren soll. Und dann die Reaktionen abfangen und gucken, wie funktioniert die Szene im Voraus.
Auf jeden
Also
Fall ich wünsche
Skalde
dir, dass
fürs
es dir
Leben.
erspart bleibt, Skalde zu werden, sondern dass du auch weiterhin schreiben kannst.
Danke.
Naja, aber du hast ja dann irgendwann angefangen, die Romane zu schreiben. Und was hat denn dein Umfeld dann gesagt? Haben die gesagt, oh, jetzt fängst du an abzudrehen? Oder gibt es da auch Leute, die das durchaus ernst genommen haben und gedacht haben, oh, super, cool, mach mal.
Ja, Mama zählt nicht, behaupten wir mal ganz keck. Wenn sie das jetzt hört, wird sie schmollen, okay? Witzigerweise habe ich sehr viele positive Rückmeldungen bekommen. Ja, ein bisschen das Fabeltier bin ich, Einhorn, Pummel, Einhorn. Aber im Großen und Ganzen erstaunlich viel Unterstützung. Ich habe es jetzt gemerkt, hinten meine schöne Pansamtwand hat mein Bruder heute aufgebaut. Hat sich dann mit der DVD nach oben verzogen, hat seinen Computer ausgemacht, hat, damit der mir keine Bandbreite von meinem Dorf-DSL klauen
Das ist
kann.
ja klasse.
Also sehr viel Unterstützung dabei. Okay, ich habe sicherheitshalber die Telefonanlage totgeschaltet, weil ich nicht weiß, ob irgendjemand nicht. Bist du noch im Interview? Ja, wenn, also das habe ich dann schon mal weise gemacht. Aber insgesamt habe ich doch erstaunlich viel Unterstützung bekommen. Und gerade jetzt, wo der erste Roman draußen ist, auch von denen im Bekanntenkreis, die vorher immer so ein bisschen gesagt haben, so, okay, sie schreibt. Ja, lass sie schreiben. Sie kann Schlimmeres machen. Es gibt schlimmere Hobbys, ja. Da kommt jetzt doch deutlich mehr Interesse. Es ist ein Buch, das man anfassen kann und das entwickelt sich.
Super.
Es ist wie mein Bruder, der macht Modelleisenbahn. Und immer wenn ich drüber jammere, oh mein Gott, es wird schon wieder ein Lok hier durch mein Zimmer geschleppt und ich muss schon wieder die Module irgendwo hinfahren, sagt einer seiner Mitmodulfahrer immer, stell dir vor, er würde Fußball spielen oder Fußballfan sein und besoffen mit dem Zug durch die Gegend fahren und grölen und mit dem Schal rumwinken. Lass ihn Eisenbahn spielen. Ich glaube, so sehen das viele auch bei mir.
Ja.
Sie könnte Schlimmeres machen.
Aber du würdest nicht besoffen zum Fußballspiel fahren und Fähnchen schwenken. Muss man ja zum Glück auch nicht.
Nee, und das wissen die eben. Und der Vergleich passt dann ganz gut. Es gibt deutlich Schlimmeres, was ich anstellen kann.
Ja, aber es ist auch toll, dass die Leute dir dann wirklich ja, so ein bisschen Rückenwind geben, finde ich super. Das ist auch nicht, ist nicht selbstverständlich, leider.
Absolut nicht. Also ich habe von Horrorfamilien wirklich gehört, die sagen so, lass den Scheiß und brotlose Kunst. Ja, mag sein, dass es eine brotlose Kunst ist, aber es macht Spaß.
Ja.
Andere Leute haben Webrahmen oder malen
Das ist eine
oder machen
super
Minisketch.
Antwort, genau. Hauptsache
Ist
es macht
alles.
Spaß. Man muss nicht immer alles der Effizienz unterordnen, sondern es kann auch einfach mal Spaß machen.
Genau.
Wobei es ja auch durchaus Autoren gibt, die davon leben können und auch ein paar Versprengte, die damit richtig luxuriös leben können. Also das ist ja nichts, man kann ja nicht sagen, grundsätzlich alle Schriftsteller sind arm und haben nichts. Das stimmt ja überhaupt gar nicht.
Nein, es gibt die Ausnahmen, aber das ist wieder wie im Fußball, denke ich, wovon ich so furchtbar viel Ahnung habe. Es gibt die
Ja.
kleinen Jugendgruppen, die spielen.
Die ganzen Amateurkicker.
Und es gibt dann nachher weiter oben in der Futterkette welche, die wirklich damit Geld verdienen
Genau,
können.
oder so die 200-300 Bundesligaspieler, die davon leben können und der Rest macht es halt einfach mehr oder weniger zum Spaß. Das
Genau.
stimmt. Ja, das, den Vergleich habe ich mir auch schon mal irgendwann so gedacht. Ja.
Man kann natürlich immer hoffen, dass man zu diesen 200 bis 300 irgendwann gehören wird. Aber das Wichtigste ist trotzdem immer noch der Spaß für mich.
Ja, genau. Also wenn man es verkrampft macht, so nur, ach, ich muss jetzt unbedingt und dann fehlt ja irgendwo auch was. Also dann warum macht man es dann eigentlich noch, ist die Frage. Dann kann man ja wirklich was Richtiges machen.
Denke, man stellt sich damit auch wirklich selbst ein Bein mit diesem verkrampften Schreiben. Weil ich behaupte, dass ein Leser das merkt.
Wahrscheinlich, ja.
Wenn die Liebe zum Projekt und der Spaß beim Schreiben wirklich fehlt.
Genau, wenn der Funke dann einfach nicht richtig überspringt, wenn so Fließbandware ist.
Ja, oder nur nach dem Markt geschrieben und ich muss jetzt irgendwas Quotenmäßiges drin haben. Und das ist jetzt gerade im Mode. Das ist überhaupt nicht mein Genre. Ich kenne mich überhaupt nicht damit aus.
Ja,
Aber
genau.
ich schreibe es, damit ich reich und berühmt werde. Ja, ich denke, das ist nicht der richtige Weg.
Ja, also ich meine, für manche vielleicht, aber es muss ja jeder selber wissen. Also
Solange dieser jemand damit glücklich ist,
genau.
alles erlaubt es, was Spaß zu machen.
Also mir geht es auch so, wenn ich meinen Spaß dabei verlieren würde, mir so Sachen auszudenken und die dann hinzuschreiben. Okay, aufs Überarbeiten könnte ich verzichten, das sage ich ganz ehrlich. Aber das Schreiben und sich vor allem diese Welten ausdenken und man ist ja wie Schauspieler und Regisseur und alles in einem. Und wenn das keinen Spaß mehr machen würde, nee,
Das würde ich
das wäre
lassen, ja.
schlimm. Gut, toll. Also, bevor wir jetzt zum Ende kommen, will ich dich noch kurz fragen, ob du vielleicht einfach eine lustige kleine Anekdote hast oder vielleicht sogar Ein ganz spannendes Geheimnis, was du noch nie jemandem erzählt hast, was du uns jetzt auftischen willst.
Habe ich das mit der Leiter und den Handschellen schon erzählt? Verdammt.
Ja, du hast ja auch schon ein paar Sachen erzählt, also so ist das ja nicht.
Ah, großes Geheimnis. Ich sammle Shakespeare-Verfilmungen. Ich glaube, Hamlet habe ich mittlerweile die siebte auf dem Tisch liegen.
Wie viele Shakespeare-Verfilmungen hast du denn? Ich habe gar keine Ahnung, wie viel es davon gibt.
Es gibt nicht genug.
Ja.
Heinrich den Fünften, glaube ich, habe ich zweimal. Von Laurence Olivier und Kenneth Branagh natürlich. Hamlet, wie gesagt, glaube ich, siebenmal. Macbeth müssten jetzt fünf sein. Die sechste werde ich demnächst bestellen. Und es ist für mich dann auch wieder das Interessante, jeder interpretiert das anders. Jeder holt was anderes aus dem Stück raus. Wenn ich mir Kevin Kline als Hamlet ansehe, oder David Tennant, oder Kenneth Branagh, jeder stellt ihn anders dar. Und jedes Mal sitze ich da so. Interessanter Blickwinkel. Kann man machen. Naja, und ich würde so gerne Klingonisch lernen, damit ich das im klingonischen Original dann auch mal lesen kann, aber
Na, aber man kann ja Klingonisch lernen, das geht ja.
ich weiß, ich habe das Wörterbuch im Schrank. Siehst du, da war noch ein peinliches Geheimnis.
Ha, erwischt. Das heißt, dann vermute ich mal ganz stark, dass du auch fleißig Star Trek geguckt hast.
Ich bin mit Raumschiff Enterprise aufgewachsen. Ich durfte als Kind drei Serien sehen. Das eine war Raumschiff Enterprise. Nächste war Bonanza. Da haben wir ein schönes, peinliches Geheimnis. Mit Moss und Little Joe und Hop Singh. Und die dritte war mit Schirm, Charme und Melone.
Ah,
Aber
interessant.
nur die Folgen mit Emma Peel.
Na gut.
Inzwischen sind die DVD-Boxen ins Regal eingezogen. Ja.
Ja, und vor allem mit Raumschiff Enterprise ist man doch schon dann gut dabei. Da braucht man eigentlich gar nicht erstmal viel mehr anderes.
Im Nachhinein denke ich, hätte auf Bonanza verzichten sollen.
Ja, also ich habe das, ich weiß nicht, ich habe vielleicht mal irgendwann eine Folge gesehen, aber sonst ging das irgendwie an mir vorbei und ist, glaube ich, auch nicht so schlimm. Aber ich habe Engel auf Erden geguckt.
Ja, okay. Stimmt, der kam für mich deutlich später. Ja, aber Raumschiff Enterprise, die Tribbles, wer liebt sie nicht?
Naja, es gibt doch Leute, die sie nicht mögen, auch innerhalb der Folge.
Ja, Klingonen, da sind
Genau.
wir wieder beim
Da
Thema.
sind wir wieder beim Thema. Die Klingonen verfolgen uns hier. Das ist schlimm. Ich muss mal gucken, ob hier. Nee, ich höre es nicht grunzen. Ich habe Glück.
Das
Gut.
sagte mein Bruder mir vorhin noch, Klingonen baden nur, wenn es dem Hinterhalt zuträglich ist.
Der ist auch gut. So, jetzt noch als allerletzte Frage. Wenn man etwas von dir lesen möchte, klar kann man in die Buchhandlung gehen, aber wo kann man dich irgendwie erreichen? Also bei welchen Messungen, vielleicht bei Lesungen, bei Messen, Lesungen und natürlich auf deiner Internetseite.
Internetseite ist tanja-rast.de. Messe, Leipziger Buchmesse am Freitag, 14 Uhr, Stand am Rhum. Das ist.
Es ist leider schon vorbei.
Nee, Leipziger Buchmesse.
Ja, doch, wenn es ausgestrahlt wird. Kommt ja erst in ein paar
Stimmt,
Wochen.
ja. Gut, falsch gedacht. Mai.
Macht nichts, da fallen fast alle drauf rein. Das ist.
Buchern sonst wieder und Leipziger Buchmesse wieder und. Sonst muss ich gucken, wie das mit Lesungen weitergeht.
Also die kündigst du dann auch auf deiner Seite an, nehme ich mal an.
Auf jeden Fall, ja.
Ja. Und dann kommst du auch aus der Pampa raus in die weite Welt
In die
und.
Großstadt Kiel, ja, mit 230.000 Einwohnern. Nein, aber dann rühre ich mich auch weiter weg.
Gut, super, dann wissen wir jetzt Bescheid. Da ist jetzt auch schon wieder eine Stunde rum. Und hat mir echt viel Spaß gemacht. Die Zeit ist wieder ganz schnell umgegangen. Und ich sage
Mir hat auch viel
vielen
Spaß
herzlichen Dank.
und die Nervosität war dann doch gar nicht mehr angebracht.
Siehst du, ich habe es doch gesagt, das wird ganz toll.
Lieben, lieben Dank.
Also vielen Dank und noch ganz, ganz viel Spaß beim Schreiben.
Geht gleich los.
Super.
Mein Tagessoll fehlt noch, genau.
Quasi.